Deutschlandfunk.
Der Schlaf hat sich insofern verändert, dass es erstmal viel länger geworden ist. In depressiven Phasen oder Episoden war das erstmal ja eher so zwischen 10 bis 12 Stunden, manchmal auch 14 Stunden. Und dazu habe ich auch den Großteil vom Tag oft im Bett verbracht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute drüber, wie Schlaf und Depressionen zusammenhängen können. Ihr habt gerade über Schlafenhörerin Michelle gehört. Sie heißt eigentlich anders, möchte aber, dass wir ihre Geschichte hier ohne ihren richtigen Namen erzählen. Michelle hat schon seit ihrer Schulzeit immer wieder mit Depressionen zu tun. Und sie erzählt uns heute, wie sie in diesen Zeiten geschlafen hat und was ihr geholfen hat. Und du, Christine, hast Studien aus der Schlafforschung dazu mitgebracht.
Ja, genau. Wir schauen heute mal genauer drauf, wie sich in einer depressiven Phase der Schlaf eigentlich verändert, warum genau eine Schlafstörung die Entwicklung einer Depression begünstigt und weshalb man bei der Behandlung einer Depression den Schlaf unbedingt mitdenken sollte.
Und in unserem Mythencheck geht es heute darum, ob die Menge des Schlafs die Symptome der Depression verstärken kann. Und damit heiße über Schlafen, eurem wissenschaftlichen Podcast über Schlaf. Mit einem Thema heute, das wir schon wirklich lange machen wollten. Danke erstmal an unsere liebe Hörerin für das Vertrauen und danke auch an die anderen vielen Mails an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Bei mir, wie jede Woche, ist Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den universitären psychiatrischen Kliniken dort. Und ganz wichtig für unser Thema heute, du bist auch Diplompsychologin.
Genau. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Ilka Knigge. Du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Danke dir. Und bevor wir hier loslegen, noch ein Hinweis. Wenn ihr gerade nicht mehr weiter wisst und es sich so anfühlt, als findet ihr keinen Ausweg aus eurer Situation. Es gibt Hilfe. Die Telefonseelsorge erreicht ihr zum Beispiel unter 0800 3x1 0 3x1. Und unter deutschlandfunknova.de/Hilfe haben wir euch weitere Angebote zusammengestellt. Christine, wir wollen damit starten, wie Depressionen und Schlaf sich gegenseitig beeinflussen. In dieser Folge lernt ihr alle Michelle ein bisschen besser kennen. Sie ist Anfang 30 und an einer Depression erkrankt. Gerade hat sie eine stabile Phase und sie hat unseren Aufruf gehört und uns an überschlafen@deutschlandfunknova.de geschrieben und ich habe eben mit ihr über ihren Schlaf gesprochen. Ihr habt eben schon gehört, Michelle hat in ihren depressiven Phasen ein besonders hohes Schlafbedürfnis und
trotz der Länge war aber der Schlaf auch nicht wirklich eine Erholungszeit. Also es gab eigentlich keinen Morgen, an dem ich aufgewacht bin und jetzt dachte, oh, jetzt bin ich wirklich ausgeschlafen und erholt.
Christine, wie typisch ist denn das, was Michelle da beschreibt? Also erleben das viele andere, die an Depressionen erkrankt sind?
Ja, also fast alle Menschen, die sich in einer mittelschweren bis schweren depressiven Episode befinden, erleben, dass sich eben auch der Schlaf verändert. Und nicht selten ist der veränderte Schlaf sogar ein erstes Symptom, was darauf hindeutet, dass sich da eine depressive Episode anbahnt. Die Menschen können also nicht gut einschlafen, wachen nachts oft auf, können nicht wieder einschlafen und wachen dann auch am Morgen viel zu früh auf. Auch, dass sich der Schlaf, wie bei Michelle, nie erholsam anfühlt, das ist typisch. Sehr viele Menschen mit Depressionen haben also zusätzlich zur Depression auch noch eine Insomnie, also eine Ein- und oder Durchschlafstörung. Und auch wenn die Mehrheit der Betroffenen in depressiven Phasen eher weniger und schlechter schläft, erleben manche auch, dass sie ein deutlich erhöhtes Schlafbedürfnis haben. So klingt es ja auch bei Michelle.
Bei Michelle ist es auch so, dass sie eben einen verschobenen Rhythmus hat. Sie ist eigentlich keine Nachteule, aber zu ihrer üblichen Schlafenszeit um ungefähr 23 Uhr war nichts mit Einschlafen.
In depressiven Phasen war das eher so zwischen 2 und 3 und dann beginnt so oft dieses, ja, so diese Grübelei und dieses Katastrophisieren und Schwarz-Weiß-Denken eigentlich auch schon viel früher. Also ich bin eigentlich viel früher ins Bett gegangen, aber das Einschlafen war dann oft viel später. Und entsprechend ist dann eben auch der ganze Tagesrhythmus durcheinander gebracht und mit den entsprechenden Problemen dann am nächsten Morgen.
Sprechen wir drüber. Ist das ein übliches Symptom bei einer Depression?
Ja, also was sie da als verschobenen Rhythmus beschreibt, das würde ich jetzt eher als Einschlafstörungen oder Einschlafprobleme beschreiben. Also Michelle sagt ja auch, sie ist eigentlich eben früher ins Bett gegangen, aber die Grübeleien und die düsteren Gedanken, die haben sie ganz lange vom Einschlafen abgehalten. Mhm. Und ja, Einschlafstörungen sind sehr häufig bei einer Depression. Aber klar, man muss auch sagen, wenn man dann erst sehr spät einschlafen kann und am Morgen dann später aufsteht, weil man hofft, sich durch irgendwie doch ausreichend Schlaf doch erholen zu können, dann verschiebt sich natürlich auch der Rhythmus schnell ein bisschen.
Ich glaube, so dieses Grübeln, das kennen sich ja viele von uns auch mal aus dem eigenen Leben. Ja. Also den meisten passiert es irgendwann mal. Ja. Aber bei einer Depression ist es einfach nochmal eine völlig andere Nummer. Michelle beschreibt das bei sich so.
Viele Gedankenschleifen, viel Schwarz-Weiß-Denken und viel Angst und Zweifel und alles Dinge, die eigentlich gar nicht weiterhelfen. Und man kann auch nicht so wirklich aus diesen ganzen Gedanken austreten, sondern man merkt, oder ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da so wirklich drin bin. Also es fehlt ganz so dieses da kurz rauskommen und so dieser Blick auf sich selbst, das war für mich gar nicht möglich.
Ja, und es ist für depressive Menschen ein ganz typisches Denkmuster. Und für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, was sie auch mit diesem Schwarz-Weiß-Denken meint, das ist so eine typische gedankliche Verzerrung im depressiven Denken. Also da gibt es bei der Wahrnehmung nur zwei Extreme und keine Graustufen dazwischen mehr. Ein typisches Beispiel könnte sein, heute hat sich niemand von meinen Freunden bei mir gemeldet, also mag mich niemand. Also wirklich so dieses komplett extreme Denken. Oder auch, ich habe heute im Job einen Fehler gemacht und die depressive Person sagt dann, ich bin einfach total unfähig. Ja. Und das ist eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, was bei einer Depression ganz typisch ist.
Ja. Was wissen wir da aus der Forschung? Geht es vielen Betroffenen wie ihr, dass diese Gedankenspiralen, dieses depressive Denken auch vor allem in der Nacht auftreten?
Ja, vielleicht müssen wir da einfach an der Stelle mal kurz sagen, natürlich grübeln auch viele Menschen, die oder hängen so ihren eigenen Gedanken nach, die jetzt keine Depression haben. Also das kennen wir, hast du gerade auch schon gesagt, ja auch alle von uns. Aber belastendes und sehr ausgeprägtes Grübeln, das ist ein sehr häufiges Symptom einer Depression. Und ja, Studien legen nahe, dass das Grübeln in den Abendstunden in der Nacht mehr wird. Und die Nacht, und auch das kennen natürlich auch nicht depressive Menschen, ist leider nahezu perfekt fürs Grübeln und sich Sorgen machen und auch so Katastrophen ausmalen geeignet. Also da fehlt einfach die Ablenkung. Es ist dunkel. Soziale Unterstützung hat man auch keine, weil alle FreundInnen, die man jetzt am Tag anrufen könnte oder denen man schreiben könnte, die schlafen ja auch. Und dazu kommt, die Ressourcen, die es bräuchte, um die eigenen Emotionen und Gedanken auch in geordnete Bahnen zu lenken und auch so dieses Abdriften in ganz negative Gedanken zu verhindern. Diese Ressourcen sind am Ende des Tages und der Nacht auch einfach total erschöpft. Also wir kommen viel schwerer aus diesen negativen Gedankenschleifen raus. Und es ist halt so, eigentlich bräuchte man so ein bisschen wie so eine gedankliche Leere, um dann auch in den Schlaf kommen zu können. Und in diese Leere, in diesen Raum, den es da eigentlich bräuchte, dann drücken sich dann diese Gedanken und Grübeleien. Und zuletzt muss man auch noch sagen, auch die Sorge um den fehlenden Schlaf und die Erholung, die man ja eigentlich so dringend bräuchte, auch das ist leider ein super Ausgangspunkt für diese nächtlichen Grübeleien.
Es ist einfach ein Teufelskreis, ne? Lass uns an der Stelle mal ein paar Hintergrundinfos sammeln. Wie viele Menschen sind von Depressionen betroffen?
Sehr viele. Also aus Daten von Krankenkassen weiß man, im Jahr 2023, das sind die aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte, wurde bei knapp 17% der gesetzlich Versicherten in Deutschland eine Depression diagnostiziert. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass die Depression neu aufgetreten ist, sondern erstmal nur, dass es in den Unterlagen der Krankenkassen aufgetaucht ist. Aus älteren Daten kann man auch herauslesen, dass in Deutschland ungefähr jede sechste Person im Laufe ihres Lebens an einer Depression erkrankt. Wobei diese Zahlen auch durch ihr Alter das Problem vermutlich eher unterschätzen.
Okay, also schon wirklich ein großer, relevanter Anteil der Bevölkerung.
Ja, ja.
Wie viele davon haben einen gestörten Schlaf?
Fast alle haben Schlafprobleme. Also knapp jeder zweite Betroffene erfüllt sogar die Diagnosekriterien einer Insomnie. Und diejenigen, die das nicht erfüllen, die haben trotzdem eben mit dem Schlaf zu kämpfen oder Veränderungen des Schlafs. Man muss aber auch dazu sagen, für die an Depressionen erkrankten Menschen steht der Schlaf von all diesen Symptomen oft gar nicht so sehr im Vordergrund. Also da gibt es Symptome, die wiegen einfach noch schwerer.
Du hast gerade eben ein wichtiges Stichwort genannt, Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit einer sogenannten Tagesbeeinträchtigung, ja, also mit Schwierigkeiten am Tag, mit großer Müdigkeit und so weiter. Es ist ja auch so, dass Menschen, die als erstes so eine Insomnie haben, ein erhöhtes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken.
Ja.
Wir kommen gleich noch auf die Hintergründe, aber erstmal, wie viele betrifft denn das? Oder lässt sich das gar nicht so einfach trennen?
Doch, ja. Also zwischen Schlaf und Depression gibt es eine ganz enge Beziehung, die in beide Richtungen geht. Also einerseits in einer depressiven Episode ist der Schlaf sehr oft verändert oder gestört oder das Schlafbedürfnis ist auch deutlich erhöht. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber eben, du hast es auch angesprochen, eine Insomnie erhöht auch das Risiko in der Folge, dann an der Depression zu erkranken. Also in der Forschung kann man das schon auch ganz gut trennen, diese zwei Richtungen. Und konkret kann man festhalten, Menschen mit einer Insomnie haben eine 2- bis 3-mal höhere Chance, eine Depression zu entwickeln, verglichen mit Menschen ohne eine solche Schlafstörung.
Und das ist auch wirklich schon sehr viel.
Ja.
Gibt es denn Menschen, die häufiger betroffen sind als andere? Ich denke jetzt so an so Kriterien wie Geschlecht oder Alter.
Ja, bei der Depression sind Frauen leider ganz klar häufiger betroffen als Männer. Und wenn man sich die Daten vom Robert-Koch-Institut in Deutschland dazu anschaut, dann steigen die Zahlen mit zunehmendem Alter, also so bis 60 Jahre an und bleiben dann im höheren Alter aber recht konstant. Und in den letzten Jahren waren auch immer mehr jüngere Erwachsene von der Depression betroffen. Also da gab es so einen besonderen Anstieg.
Und jetzt kommen wir mal zur wichtigsten Frage hier bei uns. Wo ist da der Zusammenhang? Lass uns mal damit starten. Wie verursacht denn eine Depression eine Schlafstörung?
Ja, also einerseits haben wir ja das Grübeln. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Vielleicht sogar Grübeln und Sorgen aufgrund des schlechten Schlafes und der fehlenden Erholung in der Nacht. Da kommt dann eins zum anderen. Du hast gerade auch dieses Stichwort Teufelskreis schon erwähnt. Und da gibt es auch Studien, die finden, dass das Grübeln wirklich so ein verbindendes Element zwischen der gedrückten Stimmung am Tag und Insomniesymptomen sein könnte. Also schlechte Stimmung führt zu Grübeln und das wiederum beeinträchtigt dann eben auch den Schlaf. Aber eine Depression verändert auch die Kommunikation verschiedener Gehirnareale untereinander und auch das feine Zusammenspiel zwischen verschiedenen Botenstoffen, das ja eigentlich total ausgeklügelt ist. Und auch diese neurobiologischen Veränderungen, die könnten sich dann auf den Schlaf auswirken. Also auch dazu gibt es wissenschaftliche Befunde.
Lass uns den Schlaf ganz genau mal anschauen. Wir sprechen ja hier oft über die sogenannte Schlafzusammensetzung, also schlussendlich welche Schlafstadien, welche Schlafphasen man durchläuft. Was passiert da mit dem Schlaf?
Also Studien, die den Schlaf objektiv, also im Schlaflabor gemessen haben, haben gefunden, dass die Schlafkontinuität beispielsweise verändert ist. Also Menschen benötigen mehr Zeit zum Einschlafen, haben wir ja auch von Michelle schon gehört, schlafen insgesamt aber auch weniger und erwachen nachts häufiger. Und sie haben auch weniger Tiefschlaf und auch beim REM-Schlaf, also diesem Rapid Eye Movement Schlaf, da gibt es ganz charakteristische Veränderungen.
Das ist ja der Teil des Schlafs, der so bekannt dafür ist, dass wir da uns an die Träume oft erinnern. Also der wird so assoziiert mit den Träumen. Ne? Heißt das denn, wir können sagen, während des Grübelns schlafen Menschen vielleicht? Also die sind ganz viel in diesem Stadium, in diesem Schlafstadium, wo sie eigentlich so heftig träumen. Also kommt einem das dann nur so vor, als wenn man wach ist?
Ja, das ist, glaube ich, ganz schwierig zu beantworten, weil das kann man kaum in der Forschung untersuchen. Man müsste sagen, Grübeln und Schlafen, das schließt sich eigentlich erstmal aus. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es so einerseits so einen Zwischenzustand gibt, in dem man irgendwie doch das Gefühl hat, diese Gedanken, die sind ganz intensiv, obwohl man eigentlich schläft. Oder es könnte auch sein, dass es so zu Verzerrungen kommt, also dass ich dann aufwache und das Gefühl habe, ich habe irgendwie total intensiv gegrübelt und da waren einfach super viele Gedanken da. Aber definitiv beantworten kann ich es leider nicht aus der Forschung.
Kommen wir mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Zu viel Schlaf kann die Symptome einer Depression noch verstärken. Findet man immer mal wieder diesen Satz. Mythos oder Wahrheit?
Also in Studien hat sich gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig, also gewohnheitsmäßig sehr lange schlafen, also über 9 bis 10 Stunden pro Nacht, auch ein erhöhtes Risiko für verschiedene Erkrankungen haben, auch Depression. Also nicht nur die Insomnie sorgt für ein erhöhtes Depressionsrisiko, sondern auch ein dauerhaft sehr ausgeprägtes Schlafbedürfnis. Aber man muss auch sagen, dieser Zusammenhang, der ist sehr viel weniger erforscht als der Zusammenhang mit der Insomnie. Und man kann daraus jetzt auch nicht schlussfolgern, dass es wirklich am vielen Schlaf liegt, dass das Erkrankungsrisiko steigt. Also eine kausale Wenn-Dann-Interpretation, das geben die Studien nicht her.
Das heißt, wir können eigentlich sagen, okay, die Menschen schlafen sehr viel und es gibt einen Zusammenhang mit Erkrankungen, aber im Prinzip lässt es auch die Vermutung zu, dass die Erkrankung dazu führt, dass sie viel schlafen. Man kann es nicht genau sagen, ne?
Genau, es könnte auch ein Frühsymptom sein oder es könnte einfach Ausdruck einer ja, irgendwie neurobiologischen Veränderung sein, die dann eben auch irgendwann zu Depressionen führt. Und man kann aus diesen Studien auch nicht schlussfolgern, dass jetzt Menschen, die schon an einer Depression erkrankt sind und dann viel schlafen, dass das die Symptome weiter verstärken würde. Aber was ganz spannend ist, was man weiß aus vielen Studien, ist, dass Schlafentzug bei Patientinnen und Patienten mit einer Depression oft für eine sehr schnelle Besserung der Symptome sorgt. Also da sprechen wir wirklich über wenige Stunden und deshalb wird es auch in Kliniken in Kombination mit anderen Therapien eingesetzt. Und dabei bleiben Patientinnen und Patienten dann zum Beispiel eine Nacht komplett wach oder sie schlafen nur die erste Hälfte der Nacht und sind dann die zweite Hälfte der Nacht wach.
Das ist echt verrückt. Mhm. Total krass, also da dass damit Schlafentzug gearbeitet wird.
Genau, es gibt wirklich sehr erstaunliche Befunde, auch auf sowas wie Suizidalität. Auch da gibt es Studien, die zeigen, dass der Schlafentzug diese Suizidalität recht akut auch senken kann. Ja. Das sind doch ja recht eindrückliche Befunde.
Hat man da schon verstanden, warum das so ist?
Es gibt verschiedene Hypothesen, aber genau verstanden hat man es noch nicht.
Okay, verstehe. Dann lass uns mal weiter über den Zusammenhang zwischen Depression und Insomnie sprechen. Ich will mit dir nochmal auf die andere Seite gucken. Also wie führt eine Insomnie, also wenn jemand nicht einschlafen oder durchschlafen kann und das auch den Tag belastet, in eine Depression rein?
Also auch hier spielen wieder verschiedene Faktoren rein. Erstens chronischer Schlafmangel, das bedeutet einfach konstanten Stress und der kann sich dann auch wiederum auf Gehirnregionen auswirken, die auch unsere Stimmung regulieren und das kann dann die Anfälligkeit für eine Depression erhöhen. Außerdem können auch das Grübeln, also haben wir ja schon gesagt, das kommt ja nicht nur bei depressiven Patientinnen und Patienten vor, sondern eben auch gerne mal bei Patientinnen und Patienten mit Insomnie und auch die Sorgen um den eigenen Schlaf, so eine depressive Stimmungslage und auch depressive Denkmuster fördern. Und man muss auch sagen, Schlafmangel an sich macht leider auch keine gute Stimmung.
Aber auch hier, lass uns kurz drüber sprechen. Können wir das so richtig trennen? Also was zuerst da war, die Depression oder die Insomnie?
Ja, also klar ist, eine Insomnie kann das Risiko für eine Depression erhöhen. Aber die Depression verändert auch den Schlaf. Also es gibt diese Verknüpfung in beide Richtungen. Aber du hast vollkommen recht. Im Einzelfall ist es manchmal sehr schwer zu trennen. Das vermischt sich da einfach oft. Aber in Studien, da kann man das eben schon trennen. Und auch den zeitlichen Verlauf im Sinne eines zuerst war das da und dann kam das, das lässt sich schon trennen. Ja.
Das wird ja vielleicht später, wenn wir drüber sprechen, wie Lösungen aussehen könnten, auch nochmal wichtig.
Ja.
Lass uns aber zuerst drüber sprechen, was das für Betroffene eigentlich bedeutet. Als ich mit Michelle gesprochen habe, da hat sie so eine Art Schwere im Alltag beschrieben.
Ich war eigentlich durchgehend K.O. und ich glaube, für Leute, die das vielleicht noch nie erlebt haben, kann man das vielleicht damit vergleichen, als hätte man konstant irgendwie eine 20, 25, 30 Kilogramm Gewichtsweste an. Und entsprechend fühlt sich alles sehr schwer an. Und so K.O. muss man dann halt eben in die Schule, in die Arbeit, in die Uni.
Michelle sagt, sie hatte dann Konzentrationsschwierigkeiten, ist zu Terminen am Morgen häufig zu spät gekommen. In der Schulzeit, da konnte sie zum Beispiel teilweise erst zur dritten oder zur vierten Stunde kommen, weil es vorher einfach nicht ging, hat sie mir erzählt. Und sie weiß ja heute, dass sie damals auch schon in der Schulzeit mal eine depressive Episode hatte und es eben damals noch nicht einordnen konnte. Mhm. Aber eben auch in den Phasen danach, als sie älter war, da hat sie dann Verabredungen abgesagt. Alles natürlich eben auch dann immer mit den entsprechenden Konsequenzen. Summiert sich da einfach der Schlafmangel mit den anderen Symptomen der Krankheit?
Ja, also das ist schon so ein Teufelskreis irgendwie. Der schlechte Schlaf, der führt zu schlechteren Leistungen, wie beim Michelle in der Schule. Das verstärkt aber auch wiederum das Gefühl zu versagen, das auch ganz typisch ist für eine Depression, macht Angst vor der Zukunft. Und gleichzeitig erhöht es ja wieder den Druck, schlafen zu müssen, um irgendwie weiter zu funktionieren. Und auch dieses Absagen von Verabredungen tut oft letztlich eigentlich nicht so gut, weil soziale Beziehungen und Kontakte gerade in depressiven Phasen eigentlich so wichtig wären. Aber dann fehlt halt doch einfach manchmal die Energie dafür. Und da verstärken sich Insomnie und Depressionen gegenseitig.
Wir wollen drüber sprechen, was hilft. Michelle war es übrigens erstmal ganz wichtig zu sagen, es gibt Hilfe. Sie hat mir nach unserem Interview extra noch eine Nachricht hinterhergeschickt, weil ihr das so wichtig war, das zu sagen.
Ich habe zum Beispiel ganz lange gedacht, dass ich das nicht verdient habe, einen festen Therapieplatz zu bekommen, Medikamente zu bekommen und so weiter, weil es mir in Anführungsstrichen nicht schlecht genug geht. Aber das ist völliger Quatsch. Ich war so sehr in der Depression drin, dass ich das gar nicht beurteilen konnte, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und jede Person, der schlecht geht, hat Hilfe verdient.
Ich finde das so einen wichtigen Appell von ihr. Den wollte ich ja direkt am Anfang mal loswerden.
Boah, ich krieg auch Gänsehaut.
Ja. Viele wissen das vielleicht auch nicht, aber wenn Depressionen wirklich akut sind und jemand Suizidgedanken hat, dann kann man auch den Notruf wählen oder eben in die Notaufnahme gehen. Das ist einfach mal als Info so vorab für alle. Was sagst du? Wer ist denn ansonsten die erste Ansprechperson?
Ja, einfach um das nochmal zu betonen. Also wenn Suizidgedanken da sind oder sogar konkrete Ideen, dann bitte nicht warten, bis die Hausarztpraxis am nächsten Tag öffnet, sondern man kann dann auch direkt die 112 anrufen oder auch einfach in die Notaufnahme gehen. Psychiatrische Kliniken haben oft auch eine Notfallnummer auf ihrer Webseite. Und wenn man das Gefühl hat, ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr, dann einfach der besten Freundin eine Nachricht schreiben, anrufen und sagen, du, so sieht's aus, kannst du bitte herkommen und das mit mir machen. Das ist wirklich das Allerwichtigste, da keine Zeit zu verlieren. Und da muss man auch, um nochmal auf das Bezug zu nehmen, auch was Michelle sagt, überhaupt keine Angst haben, dass da irgendjemand sagt, das wäre jetzt aber irgendwie nicht notwendig gewesen.
Genau, und du hast es gerade auch schon kurz angesprochen. Ansonsten kann man wirklich zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen und sich dahin als erstes wenden, um sich helfen zu lassen. Michelle sagt, bei ihr waren dann am Ende wirklich Therapie und auch Medikamente wirklich der Gamechanger, auch für den Schlaf. Lass uns das mal beides durchgehen, vielleicht erstmal die Medizin. Mhm. Sie nimmt Escitalopram, auch heute noch, in einer geringen Dosis. Ist das ein Medikament, das häufig zum Einsatz kommt bei Depressionen und Schlafstörungen?
Also Escitalopram ist ein recht klassisches Antidepressivum, ein sogenannter selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, sorgt also dafür, dass Serotonin, wenn es so in den Spalt zwischen zwei Nervenzellenden ausgeschüttet wird, nicht sofort wieder abtransportiert wird, sondern dort einfach länger bleibt. Aber es ist kein Medikament, was üblicherweise verschrieben wird, um den Schlaf zu verbessern. Oder anders gesagt, manchmal werden auch bei nicht schwer depressiven Patientinnen und Patienten mit Insomnie Antidepressiva als Schlafmittel eingesetzt. Da würde man aber auf andere Medikamente zurückgreifen.
Christine, für alle, die nicht wissen, was Serotonin ist, sag das doch bitte nochmal kurz.
Ja, Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn, ein Neurotransmitter. Und die Vermutung ist, dass das eben einer der Botenstoffe ist, die zentral auch an der Entstehung einer Depression beteiligt sind.
Lass uns klären, für wen können Medikamente das Richtige sein? Wem können die helfen?
Also Medikamente sind eine ganz wichtige Säule bei der Behandlung von Depressionen. Antidepressiva kommen nach der Leitlinie aber erst bei einer mittelschweren bis schweren depressiven Erkrankung zum Einsatz und sollte auch nach Möglichkeit damit einer Psychotherapie kombiniert werden. Und ja, auch Schlafmedikamente können in so einer ganz akuten Phase zum Einsatz kommen, wenn jemand dadurch schwer belastet ist, beziehungsweise ich habe es gerade schon gesagt, manche Antidepressiva wirken eben auch dann schlaffördernd.
Dann kommen wir mal zum Thema Therapie. Wie kann die auch dem Schlaf langfristig helfen?
Also es kann sein, wenn die Depression erfolgreich behandelt wird, dass sich dann auch der Schlaf wieder normalisiert. Aber, und das muss man auch sagen, es ist nicht immer der Fall. Also manchmal bleibt die Insomnie auch. Und deshalb gibt es viele Expertinnen und Experten, die sagen, dass man auch den Schlaf bei der Behandlung der Depression immer mitdenken sollte. Und es gibt sogar Ideen, dass ja einfach ganz low level in der klinischen Behandlung von Depressionen auch Schlafprogramme zum Einsatz kommen sollten.
Das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil Michelle hat mir erzählt, bei ihr war der Schlaf selbst erstmal in der Therapie gar kein Thema. Und das, obwohl wir im Gespräch irgendwann selber darauf kamen, dass für sie ihr Bett zum Beispiel auch zu so einem Grübelort geworden war und eben auch nicht nur zu einem Ort der Ruhe. Sowas wäre ja auch schon ein Thema für eine Therapie. Mhm. Findest du denn, du bist ja selbst Schlaftherapeutin, der Schlaf, der sollte in der Psychotherapie besprochen werden?
Ja, und das sage ich jetzt nicht nur, weil der Schlaf mein Steckenpferd ist, sondern da würden auch wirklich ganz viele Fachkolleginnen und Kollegen zustimmen. Denn wir wissen eben aus Studien auch, wenn man am Schlaf ansetzt und es schafft, zum Beispiel in der Insomnietherapie den Schlaf zu verbessern, dann gehen auch oft die depressiven Symptome zurück. Und zwar selbst dann, wenn man gar nicht unbedingt dezidiert jetzt an der depressiven Symptomatik ansetzt. Also auch da gibt es einen Benefit, allein wenn man es schafft, den Schlaf zu verbessern. Und auch aus dieser Perspektive kann es sich echt lohnen, den Schlaf mit zu berücksichtigen.
Ja, das finde ich auch total wichtig, das nochmal zu sagen. Also dass es wirklich auch in beide Richtungen funktioniert und man das vielleicht beides auch versuchen sollte, ne?
Und man hat dann, wenn es wirklich gut läuft, auch irgendwie so einen doppelten Effekt. Also ich glaube, das muss man einfach sehen, ja.
Michelle konnte mir in Sachen Schlaf dann auch wirklich Gutes berichten.
Genau, ich schlafe so 7,5 bis 8 Stunden. Ich glaube, das ist eine relativ durchschnittliche Länge. Gehe so plus minus um 11 ins Bett, stehe dann gegen 7 auf. Und das ist jetzt auch so, dass ich ja relativ gut einschlafen kann. Also es hilft natürlich extrem, auch überhaupt so diese Erholung zu spüren und morgens aufzuwachen und wirklich zu denken, ja, ich bin erholt und ich habe jetzt Lust auf den Tag. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das ist so schön zu hören, oder?
Mhm. Ja.
Dann kommen wir doch mal zu den Menschen, bei denen die Insomnie früher da war als die Depression. Was hilft denn, damit aus einer Insomnie nicht auch noch eine Depression wird, also beziehungsweise die dann eben noch dazukommt? Was kann man da tun?
Ja, also wenn dann Insomnie und Depression mal gemeinsam da sind, dann haben wir gerade schon gesagt, sollte man auch beides behandeln. Eben weil die Insomnie möglicherweise nicht einfach verschwindet oder sich auch die depressive Symptomatik einfach verbessern kann, wenn der Schlaf besser wird. Und ich glaube auch, was in dieser Folge klar wurde, es spricht auch ganz, ganz viel dafür, auch bei einer Insomnie einfach frühzeitig mit einer Behandlung anzufangen, diese effektiv zu behandeln, auch weil dann eben das Risiko für Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel eine Depression, verringert werden kann. Und da muss man auch sagen, da muss sich an der Versorgungssituation in Deutschland, Österreich und der Schweiz wirklich auch dringend noch was ändern, weil Menschen warten heute einfach leider viel zu lange auf eine Behandlung, nicht nur generell auf Termine bei PsychotherapeutInnen, sondern insbesondere auch auf Termine für eine Insomniebehandlung.
Und an der Stelle will ich euch nochmal sagen, wir haben auch schon mal eine Folge über Schlaftherapie per App gemacht. Das ist so eine Möglichkeit, falls ihr davon betroffen seid, lange auf einen Therapieplatz zu warten. Schaut da gerne mal in unseren Feed. Und an der Stelle will ich euch hier zum Schluss noch eine Geschichte mitgeben von Michelle, an die ich nach dem Gespräch noch ziemlich oft gedacht habe. Es ist ja ein Moment, den sie beschreibt, in dem sie gemerkt hat, dass es ihr besser geht.
Also ich konnte wieder was fühlen, auch wieder was Schönes fühlen und mir sind so ganz viele kleine Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel morgens, wie die Sonne in das Küchenfenster gestrahlt hat. Das ist ziemlich sicher auch jeden Tag davor passiert, aber irgendwann ist mir das dann aufgefallen und ich dachte, wie schön ist das? Das ist irgendwie komplett absurd. Da musste ich erstmal irgendwie anfangen zu weinen, weil ich halt wieder so Glück empfinden konnte und es hat einfach für viel mehr Struktur gesorgt. So im Tag, ich hatte wieder so ein bisschen, es hat so ein bisschen so diese Gewichtsweste oder einen großen Teil davon abgenommen und das hat viel erleichtert.
Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an unsere Hörerin, dass sie uns das alles so offen erzählt hat. Liebe Grüße gehen raus.
Ja, und einfach auch eine Geschichte, die Mut macht.
Richtig, genau. Und auch hier nochmal der Hinweis. Wir haben euch unter deutschlandfunknova.de/Hilfe viele verschiedene Hilfsangebote bei Depressionen zusammengestellt. Solltet ihr betroffen sein, dann schaut euch da gerne um. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel per Chat oder per Telefon oder eben auch vor Ort. Und bis dahin, danke euch fürs Zuhören und schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.